drüber diskutieren, aushandeln, kompromissfähig sein, Kompromisse schließen, alles das ist Demokratie. Ja? Also alles das ist quasi, da sind diese Dinge, die für eine lebendige Demokratie notwendig sind. Und insofern ist Stadtentwicklung und auch diese Nachbarschaftsentwicklung sind wirklich extrem interessante Felder für eine demokratische Erneuerung, glaube ich.
Hallo und willkommen bei Wer jetzt, einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die an der Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie arbeiten. Heute mit Elke Raut über die Zukunft der Stadt, wie man Wohnungen baut, die niemandem gehören und warum das alles die Demokratie erneuern kann. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich sitze heute hier mit der Elke Raut. Du bist Obfrau vom Verein Der Rief. Verein für Stadtforschung. Du leitest das Urbanize Festival für urbane Erkundungen und auch Stadtforschung und auch das Bikes and Rails Projekt ist ein bisschen unter deiner Führung. Dazu später noch mehr. In der neuesten Ausgabe von Der Rief, das ist auch eine Zeitschrift, geht es um Nachbarschaft. Und da ist meine erste Frage, wie wird aus Nachbarschaft mehr als nur so ein räumliches Nebeneinander?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein auch. Ja, Nachbarschaft. Nachbarschaft war das Thema sowohl der letzten Ausgabe von der Rief Zeitschrift für Stadtforschung als auch von unserem Urbanize Festival hier in Wien, das jetzt gerade Ende Oktober zu Ende gegangen ist. Und wir haben uns ehrlich gesagt genau diese Frage mehr oder weniger gestellt. Also was ist Nachbarschaft quasi also was ist dieser Maßstab von Nachbarschaft für einen Raum? Was ist das für ein gesellschaftspolitischer Raum? Mhm. Und inwiefern ist das ein Raum, wo so etwas wie Handlungsfähigkeit, sowas wie Empowerment, Selbstermächtigung, Selbsttätigwerden irgendwie stattfinden kann? Und was braucht es eigentlich dazu? Und es ist ganz interessant, dass ja, also wir leben ja in diesen Zeiten der Globalisierung, das ist ja schon ein geflügeltes Wort irgendwie. Und ein Effekt dieser Globalisierung ist, glaube ich, dass sich wirklich sehr, sehr viele Menschen sehr ohnmächtig fühlen gegenüber den Entwicklungen, die passieren. Also dass man irgendwie so das Gefühl hat, die Welt rauscht so an einem vorbei, da ist man selber nicht mehr beteiligt an diesen Entwicklungen, man kann das auch nicht beeinflussen und man wird dann so handlungsunfähig. Mhm. Und je kleiner natürlich dieser Maßstab ist, umso eher stellt sich sowas wie ein Gefühl der Handlungsfähigkeit wieder ein. Und gerade dieser Maßstab der Nachbarschaft, der ja quasi im Endeffekt ein Abbild ist von sozialen Netzwerken, also oder sozialräumlichen Netzwerken auch, also man kennt sich, man trifft sich mal, im besten Fall, weiß ich nicht, Familien treffen sich auf den Kinderspielplätzen über die Kinder oder über die Schulen oder Kindergärten. Andere Leute treffen sich, weil man halt gemeinsam dasselbe Kaffeehaus besucht oder im selben Beisel irgendwie hin und wieder ist. Also da ist so diese soziale Nähe ist sehr viel mehr gegeben und aus dieser sozialen Nähe entspringt, glaube ich, leichter so etwas von sollten wir nicht, könnten wir nicht, weiß ich nicht. Ja, sollten wir nicht selbst irgendetwas in die Hände nehmen. Und das hat man ja in den letzten Jahren eigentlich sehr gut gesehen, dass so Initiativen, wo kleinteilig Stadt gestaltet worden ist, sehr oft wirklich in diesem sehr lokalen Rahmen angedockt sind. Also wir gründen einen Community-Garten oder es gibt bei uns eine Wohnstraße, die aber nur ganz schlecht als Wohnstraße funktioniert und wir setzen uns jetzt ein mit einer Bürgerinneninitiative, dass das tatsächlich eine Wohn- und Spielstraße wird, auf der sich unsere Kinder aufhalten können. Oder es gab diese also gerade in Wien, so diese Möglichkeit, Baumscheiben zu begrünen, also diese quasi Flächen rund um Bäume, ja, da gibt es irgendwie eine Initiative der Stadt und das klingt jetzt total banal fast, aber das ist ein Programm, das, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert und wo ganz, ganz viele Leute sich beteiligt haben, um da einfach irgendwie diesen kleinen Flecken freundlicherer Stadt selbst zu gestalten und zu betreuen.
Wir waren vor einem Monat in Rom auf dem Global Forum für Modern Direct Democracy. Und dort haben wir ein schönes Zitat gehört, das heißt, Demokratie beginnt in der Stadt. Wo trifft sich denn die Stadt mit der Demokratie, an deinem Beispiel jetzt?
Also das ist ja auch ein Slogan fast schon, der ganz stark auch geprägt worden ist von der Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, die 2015 mit einer breiten Aktivistinnen- und Bürgerinnenplattform an die Regierung gekommen ist und seitdem die Bürgermeisterin stellt in Barcelona. Und die hat, das war einer ihrer, glaube ich, ihrer ersten Tweets nach quasi dem Erringen des Sieges in dieser Wahl und wirklich der Übernahme dieser Stadtregierung quasi durch eine Plattform, durch nicht eine Partei, sondern tatsächlich durch eine Plattform von verschiedenen Initiativen, NGOs, engagierten Bürgerinnen etc. Da war der erste Tweet, war Change begins in the cities. Ja. Und dieses, warum sich, glaube ich, gerade Städte sehr gut eignen für diese quasi Demokratisierung der Demokratie, würde ich das jetzt mal nennen, ja, die ich als hohe Notwendigkeit betrachte.
Demokratisierung der Demokratie.
Ja, ich finde, dass das, was wir im Moment als repräsentative Demokratie erleben, extrem ausgehöhlt ist. Also wirklich sehr, nur mehr so wenige Andockpunkte quasi bietet für echtes Engagement und für so wenige Menschen irgendwie anschlussfähig oder erreichbar ist, dass wir tatsächlich überlegen müssen, wie wir unser demokratisches System weiterentwickeln können. Und ich finde, es braucht eine wirklich radikale, demokratische Durchdringung von allen gesellschaftlichen Bereichen, wenn wir das, was gerade passiert im Moment, nämlich eine unglaubliche rechtsautoritäre Wende, die ja nicht nur in Österreich gerade passiert mit unserer derzeitigen Regierung, sondern tatsächlich in Europa, in den USA, in Südamerika, jetzt mit den Wahlen in Brasilien, also am quasi wirklich schon in the making eigentlich ist, wenn wir das aufhalten wollen und da ein Gegenprogramm starten wollen, dann glaube ich, geht das nur durch diese Demokratisierung der Demokratie, wie ich das nennen würde. Und es gibt, finde ich, bei aller Düsternis, wenn man sich dann die Lage oft anschaut, weil das ist irgendwie, also ich habe ja manchmal so das Gefühl, dass diese ganze diese Entwicklungen nach rechts und zur extremen Rechten hin, dass das fast so was, dass immer so eine Kaninchen vor der Schlange Situation so ein bisschen entsteht. Ja? Mhm. Das wird so extrem hochgejazzt. Also das ist dann so, oh, dieses furchtbare Schreckensbild, das Gespenst des Faschismus, ja, geht wieder um etc. Statt diese ganze Energie vielleicht reinzustecken in ein Gegenprogramm, in eine Vision von Gesellschaft und auch in eine demokratische Weiterentwicklung, die tatsächlich eine Kraft entwickeln könnte, um Menschen eine Alternative zu bieten. Ja. Aber es gibt, finde ich, ein wirklich großes Hoffnungsprojekt in Europa und nicht nur in Europa, sondern weit über Europa hinaus. Das sind diese munizipalistischen Bewegungen. Also Munizipalismus hört man schon, da steckt die Stadt schon drin.
Was ist deine Definition von Munizipalismus?
Das ist ein bisschen schwierig, weil das sehr unterschiedlich ist. Also eine Definition wäre wahrscheinlich, oder ein Merkmal davon viel eher, wäre wahrscheinlich, dass diese Bewegungen stark im Lokalen angebunden sind. Mhm. Also das ist dann vielleicht auch dieser Konnex zur Stadt. Also die handelt es sich tatsächlich um Stadtpolitik, die sich den ganz konkreten lokalen Herausforderungen in den jeweiligen Städten widmet, die aber gleichzeitig in Netzwerken von verschiedenen Städten, die so regiert werden, irgendwie sich auch den übergeordneten globalen Fragen stellen. Weil natürlich, weiß ich nicht, also Klimawandel ist eine Frage, die lokal massive Auswirkungen hat, die aber natürlich nicht auf einer lokalen Ebene gelöst werden kann. Das ist irgendwie ziemlich klar. Also das ist ein Merkmal, dieses Lokalhandeln, global vernetzen. Also ein weiteres Merkmal ist, dass es um eine radikal demokratische Durchdringung der Gesellschaft geht in wirklich allen Bereichen. In den Schulen, in den Universitäten, an den Arbeitsplätzen, und natürlich auch in der Frage, inwiefern und wie Bürger und Bürgerinnen mitarbeiten können an diesem Projekt Stadt oder an dieser Projektdemokratie.
Was heißt radikal demokratisch?
Radikaldemokratisch heißt, dass es wirklich ganz umfassend gedacht wird. Also nicht nur im Sinne von repräsentativer Demokratie, sondern dass das, also zum Beispiel in Barcelona, um ein gutes Beispiel zu geben, Barcelona bemüht sich gerade in allen städtischen Betrieben, also alles, was die eigene Wirtschaftskraft ist, die von der Stadt auch beeinflusst werden kann, wirklich umfassende Arbeiterinnenmitbestimmung einzuführen. Mhm. Bei allen Auftragsvergaben bemühen sie sich, Organisationen und Unternehmen einen Vorrang zu geben, die zum Beispiel genossenschaftlich organisiert sind, die gemeinwohlorientiert organisiert sind, die nachhaltig wirtschaften, die faire Arbeitsbedingungen und hohen Grad an Arbeiterinnenmitbestimmung haben in ihren Betrieben. Das ist so ein Beispiel. Also diese Frage von Demokratie tatsächlich als lebendiger Prozess, der gemeinsam weiterentwickelt wird, wo man gemeinsam versucht, Lösungen zu finden für anstehende Fragestellungen, glaube ich, also in dem Sinn ist das, glaube ich, radikal im Vergleich zu, würde ich mal sagen, wie wir repräsentative Demokratie im Moment sonst erleben mit, ich kann einer Partei beitreten.
Und hoffen, dass man nach oben kommt.
Hoffen, dass man nach oben kommt und wenn man irgendwie zu aufmüpfig ist oder irgendwie sich dann fliegt man, entweder hat man nicht viel Einfluss oder man verlässt die Partei halt wieder. Also siehe SPÖ und Sektion 8 zum Beispiel, diese große Chance der Erneuerung der SPÖ, die da gerade vertan worden ist und nach wie vor vertan wird, finde ich. Genau, oder man geht halt wählen. Oder es gibt natürlich Möglichkeiten, sich als Bürgerin in irgendwelchen Initiativen einzubringen. Aber es ist so, also der Unterschied ist tatsächlich, glaube ich, ob man sich überlegt, wie baue ich ein System, das höchstmögliche Mitsprache und Mitbestimmung aller hat? Oder will ich ein System haben, das grundsätzlich sich versteht als Top-Down-Lösungsfindungssystem, wo ich halt notgedrungen so hin und wieder so kleine Schleifen einziehe, wo man dann doch ein bisschen mal aufzeigen kann als Bürger oder Bürgerin und sagen kann, hey, wir finden aber, es sollte vielleicht doch so oder so sein. Ja. Und genau.
Was ist denn so eine ganz konkrete Spielregel, die man leicht einführen könnte, die für eine bessere Demokratie in einer Stadt sorgen kann?
Also ich nehme vielleicht nochmal dieses Beispiel Barcelona, weil ich das einfach sehr gut kenne. Wir haben uns umfassend damit beschäftigt. Barcelona in Comú, das ist diese Bürgerinnenplattform, die eben 2015 die Wahlen gewonnen hat. Die haben schon, um das Wahlprogramm zu erstellen, sich getroffen, also eine Tour gemacht quasi durch alle Bezirke. Und sich durch alle Nachbarschaften, waren ganz viel draußen, haben mit unglaublich vielen Menschen gesprochen. Und nicht, um ihnen irgendein Wahlprogramm zu verkaufen, sondern um zu sagen, wir wollen antreten, wir finden, es läuft hier vieles falsch und wir würden es gerne anders machen. Und wir würden gern gemeinsam mit euch definieren, was ihr als die wichtigsten Punkte seht, um die sich Politik kümmern müsste in dieser Stadt.
Also mal zuhören.
Zuhören. Zuhören. Und dieses alles, was da kam, dann tatsächlich zu überführen in ein Wahlprogramm, mit dem man antritt. Das war mal das Erste. Aus dem heraus hat sich dann wurden gegründet so Expertinnengruppen für sämtliche Bereiche von Gesellschaft, also von Gesundheit über Bildung, über Stadtentwicklung, Verkehr, ja, also was man sich so vorstellen kann, ich glaube, insgesamt sind es an die 23 Expertinnengruppen. Da kann sich jeder und jede Person aus dieser Stadt, die in dieser Stadt lebt, melden, um beizutragen mit seiner oder ihrer Expertise. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Krankenschwester bin, die seit 15 Jahren in einem Spital arbeitet und ich sehe einfach, wo es da knirscht an diesen Stellen, dann kann ich mich melden und wenn ich die Zeit aufbringen kann, quasi in dieser Expertinnengruppe mitarbeiten zur Organisation des Gesundheitssystems und zur Verbesserung des Gesundheitssystems. Darüber hinaus ist dann noch, weil es natürlich klar ist, dass das auch so etwas, genauso wie Bürgerinitiativen oder partizipative Prozesse, die man ja auch bei uns kennt, dass die natürlich auch immer sehr exklusiv sind, was Zeit, Möglichkeiten der Beteiligung etc. betrifft. Darüber hinaus ist eine Beteiligungsplattform entwickelt worden, so eine Open-Source-Plattform, die laufend weiterentwickelt wird. Die heißt Decidim. Mhm. Und das ist eine Plattform, die es möglich macht, Ideen und Vorschläge einzubringen. Auf der Plattform selber Unterstützung dafür zu bekommen von den Leuten, die dort auch registriert sind. Mhm. Und wenn es eine gewisse Anzahl an Unterstützungen dafür gibt, dann hilft quasi die Stadtregierung weiter, um das auch tatsächlich umzusetzen. Und da geht es um ganz kleinteilige Dinge, wie zum Beispiel in unserer Nachbarschaft brauchen wir dringend einen Spielplatz, zum Beispiel. So, ja. Und wenn dann andere Leute aus dieser lokalen Nachbarschaft sagen, ja, finden wir auch und wir wären auch bereit, da irgendwie ein bisschen Arbeit reinzustecken, damit das auch was wird und da gemeinsam zu planen etc., dann wird das unterstützt. Und das ist eben diese Plattform selber ist Open Source, das heißt,
kann jeder.
Die wird laufend evaluiert, verbessert, da wird gelernt im Tun quasi und im Nutzen, sie steht allen Kommunen frei, sie zu verwenden. Also es verwenden auch mittlerweile eine ganze Reihe von spanischen Städten, aber auch Helsinki zum Beispiel verwendet es mittlerweile, um eben Beteiligung auf diese Art und Weise irgendwie niederschwellig auch organisieren zu können. Also das sind zwei so Geschichten. Und was auch noch, was ich eigentlich entlang dieser municipalistischen Politiken, muss man ja sagen, weil die wirklich eben lokal und auch unterschiedlich ausgeprägt sind in den unterschiedlichen Städten. Ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt ist etwas, was unter Feminisierung der Politik irgendwie firmiert, also Feminizing of Politics. Und damit ist zum einen gemeint, dass Frauen selbstverständlicher und aktiver Bestandteil in allen Funktionen des politischen Lebens sind, also auch in allen repräsentativen Funktionen des politischen Lebens. Das ist die eine Seite, also das, was man vielleicht auch sagen könnte, ja, das kennen wir eh, 50-50, keine Ahnung, ja, Chancengleichheit, alte Idee. Gut, aber die machen das auch tatsächlich, das ist das eine, aber was sie damit eigentlich, was damit noch gemeint ist, und das finde ich mindestens so wichtig ist, dass es ein Ansatz ist, der das System Politik grundsätzlich verändern möchte und der dieses System Politik zu einem Ort machen möchte, bei dem ganz normale Menschen teilhaben können, bei dem du als Mensch mit all deinen Zweifeln, Widersprüchen, deinen Fragen, deinem vielleicht nicht wissen, ob das tatsächlich der richtige Weg ist, tätig sein kannst, diese auch äußern kannst und irgendwie eben gemeinsam Lösungen finden kannst mit anderen Leuten. Also die Idee ist irgendwie dieses streng hierarchische Top-Down-System, das mit einer irren Geschwindigkeit ja auch funktioniert, erstens zu verlangsamen, um grundsätzlich mal Beteiligung leichter zu machen, zweitens irgendwie insofern zu verändern, dass es mehr auf Kollaboration und Zusammenarbeit basiert, auf horizontalen Strukturen statt auf so vertikalen und sehr hierarchischen Strukturen und dass es darum geht, und das ist auch so ein Kennzeichen von municipalistischer Politik, dass es ganz stark darum geht, praktikable Lösungen zu finden, also wirklich praktische Lösungen zu finden, statt ideologische Grabenkämpfe irgendwie endlos auszufechten. Ja? Also es ist zum Teil ein wirklich extrem pragmatischer Ansatz auch. Und dieses pragmatische Lösungen finden hat natürlich auch etwas damit zu, also passiert bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch automatisch, sobald man dieses Feld des Politischen und wer da überhaupt mitreden kann, aufmacht. Ja? Weil wenn du Bürgerinnen und Bürgern oder auch Bewohnerinnen und Bewohnern, muss man eigentlich sagen, also du kannst da auch mitreden, wenn du keine Staatsbürgerschaft hast, etc. Wenn du da Mitsprache organisierst, dann wird sich eine Lösungsfindung automatisch in Richtung tatsächlicher Lösung und Umsetzung bewegen und nicht in diesen Parteiideologien irgendwie verhaftet bleiben.
Da kommt viel Kritik an der repräsentativen Demokratie durch. Glaubst du, dass so Bürgerräte oder direkte Demokratie da eine gute Lösung sein können?
Glaube ich ehrlich gesagt schon. Also ich glaube nicht, dass ich alleine bin bei der Einschätzung, dass die Parteienstrukturen, wie sie im Moment funktionieren oder wie sie sich halt auch entwickelt haben, auf ganz, ganz viele Fragen einfach keine Lösung, also für ganz viele Fragen keine Lösung mehr anbieten können. Und das in einer Zeit, wo wir eigentlich vor so großen Herausforderungen stehen, dass man mit wirklich hoher Geschwindigkeit eigentlich an Innovationen und Lösungsfindungen arbeiten müsste. Ja? Sowohl gesellschaftlich, was die Umwälzung, also diese großen Umwälzungen, ja? Arbeit, Digitalisierung, Roboterisierung, ich meine, das sind riesige Themen, was da alles auf uns zukommt. Und wir sind immer noch einem Bild verhaftet, das irgendwie rund um die industrielle Revolution, hat man mal das Gefühl, angesiedelt ist. Ja? Also keine Ahnung. Oder zumindest in einem Nachkriegsösterreich eigentlich so in dieser Denke. Ja? Oder Klimawandel. Ein Wahnsinn, dieses Unvermögen, sich diesem Klimawandel zu stellen mit tatsächlichen Maßnahmen, die auch greifen. Also wie viele Klimakonferenzen gab es jetzt schon, mit wie vielen Papers, die unterschrieben worden sind und was passiert da? Ja? Also man hat, ich weiß nicht, ich finde, insofern glaube ich, dass tatsächlich dieser Ausbau von Demokratie auf allen Ebenen eigentlich der Hebel ist, der bestimmen wird, ob wir in eine relativ dystopische Zukunft gehen in den nächsten Jahrzehnten oder ob wir in eine Zukunft gehen, die wir gemeinsam gestalten als Bürger und Bürgerinnen. Ich finde es ja auch komplett absurd. Wir bewegen uns jetzt wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren in Richtung einer Wissensgesellschaft. Ja? Das heißt, der Bildungsgrad und das vorhandene Wissen in dieser Gesellschaft steigt enorm. Und trotzdem tun wir so, als ob eigentlich, also trotzdem wird dieses, so muss ich es eigentlich sagen, trotzdem wird dieses Wissen auf eine gewisse Art und Weise nicht abgeholt, ja, um diese Gesellschaft tatsächlich weiterentwickeln und zu gestalten und diese Welt weiterentwickeln und zu gestalten. Und das ist total idiotisch eigentlich, ja. Also wir sind ja längst schon nicht mehr in einem System, wo es irgendwo die Wissenden gibt, die Zugang zur Bildung haben und alle anderen sind irgendwie so ausführende Ameisen, denen man sagt, was sie zu tun haben. Ja? Das stimmt ja schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ja? Und ich glaube, aus der Kluft kommt wahrscheinlich auch eine hohe Frustration, glaube ich, mit dem politischen System. Es ist ja, jeder Mensch hat ja unglaublich viele Hüte auf. Und jeder Hut, den man aufhat, bedeutet ja in irgendeiner Form ein Expertisefeld. Und insofern glaube ich, diese Frage, wie können wir ein System bauen, das es möglich macht, dass diese Expertisen einfließen können in die Gestaltung unserer Welt, ist, glaube ich, wirklich die absolut wichtigste Frage im Moment. Daher finde ich auch, dass wirklich diese Demokratisierung der Demokratiefrage eigentlich die Kernfrage für alles andere ist. Weil wenn wir das schaffen, dass wir eine wirklich breite Mitbestimmung hinbekommen, dann werden wir auch Lösungen finden, die dem Klimawandel gerecht werden, die alle anderen Fragen quasi bedienen, ja, die dieser wachsenden Ungleichheit gerecht werden, die da irgendwie Maßnahmen setzen. Und also insofern ist die Frage der Demokratie, glaube ich, steht, also für mich zumindest, glaube ich, steht total im Mittelpunkt. Und Städte sind, glaube ich, darum so gut dafür geeignet, weil sie natürlich lokaler und kleinteiliger sind, weil auch Stadtpolitik viel näher dran ist an den Menschen, ja, die in diesen Städten wohnen. Die Auswirkungen von einer schlechten Stadtpolitik kommt viel, viel schneller an beim Bürgermeister, bei der Stadtregierung, ja, bei wem auch immer, als die Auswirkungen einer schlechten Sozialpolitik auf nationalstaatlicher oder Bundesebene bei den Verantwortlichen dafür ankommt. Ja. Und insofern drum finde ich diese munizipalistische Bewegung so eine interessante Bewegung. weil die eigentlich das tut, was in der Politikwissenschaft eh schon ganz lange irgendwie auch thematisch immer verhandelt wird, ja, wo eigentlich diese Rolle des Nationalstaates irgendwie noch sein kann, wenn wir von einem gemeinsamen Europa, also in die Zukunft gesprochen auch von einem erweiterten gemeinsamen Europa sprechen, also was sind dann quasi die Ebenen, auf denen Politik gemacht wird? Und da finde ich, sind Städte natürlich extrem interessant. Städte sind die wirtschaftlichen Zentren mittlerweile. Mhm. Ja, also ein ganz, ganz hoher Anteil der wirtschaftlichen Leistung wird in Städten erarbeitet. Sie sind die politischen Zentren schlussendlich. Ja, also es findet ja ein bisschen eh schon auch Niederschlag. Es gibt auf EU-Ebene mittlerweile so Städtevernetzungen, die fordern, dass sie viel stärker einbezogen werden in die Schaffung von Gesetzen etc., in diese ganzen Abstimmungsprozesse. Und das finde ich ist auch sehr zu Recht. Ja. Und natürlich durch dieses kleinteilige Lokale bieten Städte natürlich auch viel bessere Möglichkeiten, eine Politik zu machen, die Menschen einbezieht und die Gestaltungsräume eröffnet für Bürger und Bürgerinnen und Bewohner und Bewohnerinnen.
Das sind ein paar sehr gute Antworten dabei. Ich würde jetzt gerne von der Theorie ein bisschen in die Praxis kommen. Was war eine Hürde, die du zum Beispiel beim Urbanize oder bei der RIF erlebt hast?
Eine Hürde? Ich glaube, die größte Hürde in allen Projekten, wenn man in so einem Bereich arbeitet, in dem ich arbeite, also im weitesten Sinne in einem soziokulturellen, gesellschaftspolitischen Bereich, ist in Österreich tatsächlich die Finanzierung dafür zu gewährleisten. Also ist einfach so. Es ist irgendwie sehr schwer, die Arbeit, die wir machen, tatsächlich zu finanzieren und es passiert eigentlich nur durch ein unglaubliches Ausmaß an ehrenamtlicher Arbeit. Also inhaltliche Hürden empfinde ich eigentlich gar keine. Mhm. So,
finanziert ihr euch?
Wir finanzieren uns durch eine Mischung aus tatsächlicher Eigenleistung. Also der RIF ist ja eine Zeitschrift, die verkauft wird ganz regulär und die man auch abonnieren kann, was natürlich für uns als Zeitschrift sehr, sehr wertvoll ist, wenn Menschen es tatsächlich abonnieren, weil das natürlich ein bisschen eine längerfristige Stabilität schafft in Sachen Finanzierung. Aber wir verkaufen es auch ganz regulär über den Buchhandel. Das ist ein Teil. Es gibt einen ganz kleinen Teil von Kooperationen mit verschiedenen, in erster Linie Kunst- und Kulturinstitutionen, die der RIF als Medium verwenden, um Werbung zu schalten für Ausstellungen oder ähnliche Dinge, also so ganz klassisch, was Zeitschriften machen. Und es gibt einen Bereich der Förderung der öffentlichen Hand ist. Und aus dieser Mischung quasi finanziert sich das Projekt. Aber es gibt zum Beispiel ganz im Gegenteil ich schaue immer so ein bisschen neidvoll nach Deutschland, wo es auch ein Stiftungswesen gibt, wo tatsächlich so gemeinwohlorientierte Unternehmen, Projekte quasi, einfach über Stiftungen auch Finanzierungen finden können, um tatsächlich einfach dran zu arbeiten mit einer langfristigen Perspektive etc. Und so etwas gibt es ja in Österreich überhaupt nicht. Ja. Also ist mir nicht begegnet. Es gibt, glaube ich, eine einzige Stiftung, die ganz freiwillig sich der Finanzierung von gesellschaftlich wichtigen Projekten widmet, das ist die Reda-Stiftung. Und ansonsten fungieren Stiftungen in Österreich ja in erster Linie dem steuerschonenden Parken von Vermögen.
Was bräuchte es, um das zu ändern?
Ich glaube, es bräuchte einfach tatsächlich gesetzliche Rahmenbedingungen, die quasi das einfacher machen, so etwas zu finanzieren. Also ob das jetzt immer Förderungen der öffentlichen Hand sein müssen, die ausgebaut werden, wobei ich auch das wertvoll finden würde. Also dass man sich mal überlegt, ist es nicht interessant, sowas wie gesellschaftlich wertvolle Initiativen einfach zu fördern, die jetzt auch vielleicht nicht diesen klassischen Spartenbegriff der Kunst, Kultur, ja, irgendwie, also ist das jetzt bildende Kunst, ist das Film, ist das Theater, ist das Oper oder so, ja, sondern eigentlich ganz was anderes machen, also in diesem soziokulturellen Raum eigentlich agieren, das wäre das eine. Und das andere wäre tatsächlich, also es ist dann tatsächlich sowas wie ein Stiftungsrecht, das einfach einen massiven Unterschied macht. Ob es eben Stiftungen gibt, die dazu verpflichtet sind, einen gewissen Anteil ihres Vermögens zweckgemeinwohlorientiert an die Gesellschaft zurückfließen zu lassen. Und das ist in Deutschland der Fall, da gibt es sehr viele solche Stiftungen und darum gibt es auch, glaube ich, sehr, sehr viele solche Initiativen, die gedeihen können.
Reden wir mal von einem Festival. Was sind das so Erkenntnisse, die du da mitgenommen hast?
Also das Urbanized Festival ist gegründet worden von mittlerweile fast 10 Jahren. Also es feiert nächstes Jahr 10 Jahre. Und das heißt, wir haben heuer das 9. Festival jetzt gerade hinter uns. Wir waren 10 Tage in Berlin damit, in Kooperation mit einer ganz breiten Plattformen von Mieten und stadtpolitischen Initiativen und 5 Tage in Wien in der Nordbahnhalle. Und wenn ich mich jetzt auf das letzte Festival beziehe, dann ist die große Erkenntnis, dass es wirklich unglaublich viele Menschen gibt, die sich gerne einbringen möchten in die Gestaltung von Stadt und die Entwicklung für gesellschaftspolitische Themen. Und dass es tatsächlich darum geht, glaube ich, ein System zu denken und zu bauen und umzusetzen, das diese Beteiligung ermöglicht.
Was treibt dich an in dieser ganzen Frage um Stadtforschung, Stadtentwicklung?
Ganz grundsätzlich beschäftigen wir uns bei der RIF ja mit allem, was wir tun, immer mit der Stadt aus einem Blickwinkel von Stadt als gesellschaftspolitischer Ort, würde ich mal sagen. Ja, als sozialer Raum und gesellschaftspolitischer Raum. Mich ganz persönlich. Ich glaube, was mich tatsächlich antreibt, ist einfach so eine ganz persönliche Überzeugung, dass so Fragen von Selbstorganisation, von sich selbst einbringen können, mitreden können, mitgestalten können, irgendwie wirklich ganz, ganz große Basisfragen sind für ein gelungenes Leben und für quasi ein sinnvolles Leben auch und ein sinnstiftendes Leben irgendwie. Und dass ich einfach überzeugt davon bin, dass wenn wir anfangen, irgendwie einen höheren Grad an Mitsprache in allen Bereichen zu organisieren, dass sich unsere Gesellschaft auch in eine wirklich positive Richtung, glaube ich, verändern würde. Ja? Also ich selbst bin einfach so, ich bin so ein unendlich freiheitsliebender Mensch und ich glaube, aus diesem großen Freiheitsbedürfnis und aus diesem Bedürfnis heraus, dass ich mich selbst entfalten möchte und Ideen umsetzen möchte und irgendwie die Welt weiter voranbringen möchte, kommt wahrscheinlich einfach auch dieses Engagement oder diese Sichtweise darauf. Aber im Kern, ich meine, das weiß man ja auch aus allen möglichen anderen Wissensfeldern, aus der Pädagogik, aus den Bildungswissenschaften. Ich glaube, im Kern trifft das tatsächlich auf alle Menschen zu. Ja? Also Möglichkeiten, sich einzubringen, fördern immer das Wohlbefinden und das irgendwie das Gefühl, dass man ein sinnvolles Leben führt gerade. Mhm. Ja? Also je stärker Menschen beschnitten werden, umso weniger, glaube ich, haben sie das Gefühl, dass das irgendwie Sinn macht, was sie da gerade machen. Und drum finde ich auch tatsächlich diese Frage von, wie denken wir Demokratie? Ist das Demokratie quasi nur eine Spielform von Politik, quasi in so einem abgeschlossenen Bereich? Ja? Oder ist Demokratie tatsächlich etwas, das sämtliche gesellschaftlichen Bereiche umfasst? Und wenn wir wirklich über Demokratie nachdenken, müssen wir dann nicht eben auch über Kindergärten, Schulen, das ganze Erziehungswesen, die Form, wie Arbeit organisiert wird, bis zu der Form, wie wir Städte entwickeln etc. Ja? Also wirklich sämtliche Bereiche irgendwie mitdenken. Und ich glaube, gerade bei dieser Frage von Stadtentwicklung und Wohnen wird das viel zu wenig gesehen. Also ich glaube, dass das eigentlich genuine Felder einer Redemokratisierung sind, ja? Weil das so nahe ist. Ja? Jeder Mensch wohnt und jeder, also das ist so, jeder Mensch ist quasi Experte oder Expertin für diese eigene Umgebung. Ja? Man weiß haargenau, ob diese Straße jetzt gut funktioniert oder ob das eigentlich der völlige Blödsinn ist, diese Wegeführung. Ja? Man weiß, wo am besten die Bushaltestelle sein sollte oder ob der Park jetzt groß genug ist oder zu klein ist. Ja? Also so, welche Infrastruktur man braucht in der eigenen Umgebung. Das ist alles riesiges Wissen, ja? Das eigentlich, ja. Und genau diese Prozesse auf so einer Ebene sind ja wirklich demokratische Prozesse. Da geht es um Ideen auf den Tisch, drüber diskutieren, aushandeln, kompromissfähig sein, Kompromisse schließen, alles das ist Demokratie. Ja? Also alles das ist quasi, da sind diese Dinge, die für eine lebendige Demokratie notwendig sind. Und insofern ist Stadtentwicklung und auch diese Nachbarschaftsentwicklung sind wirklich extrem interessante Felder für eine demokratische Erneuerung, glaube ich.
Was bringt deine Zukunft? Mit so vielen Projekten, denke ich mal, da steht sicher was wieder in den Startlöchern.
Ja, im Moment haben wir tatsächlich eigentlich seit mehreren Jahren betreiben wir schon ein tatsächliches Praxisprojekt. Also wir sind Teil einer Baugruppe im Sonnenwindviertel Ost hinterm Hauptbahnhof. Die Baugruppe heißt Bikes and Rails und was sie wahrscheinlich stark unterscheidet von anderen Baugruppen in Wien ist, dass Bikes and Rails das erste Mietshäuser-Syndikatsprojekt in Wien wird, also ein erster Neubau. Das Mietshäuser-Syndikat ist eigentlich ein Organisations-, Rechts- und Finanzierungsmodell für selbstverwaltete Hausprojekte, das aus Deutschland stammt. Das ist in Deutschland in den 1980er Jahren entstanden, eigentlich aus der Hausbesetzerszene heraus. Also das ist in Freiburg entstanden und das war auch eine Art von Kulturbesetzung, ähnlich wie es die Arena oder das WUK in Wien waren zu der Zeit. Und dort gab es ein paar findige Leute, die gedacht haben, okay, besetzen ist immer gut, aber besetzen ist quasi so eine Art von extrem prekären Zustand. Also man ist immer darauf angewiesen, dass man
sehr temporär.
Genau, sehr temporär. Es ist eben nie abgesichert. Gibt es irgendein Modell, das quasi das, was wir hier machen, nämlich eine ganz hohe Autonomie quasi in der Gestaltung dieser Räume und also diese Gemeinwohlorientierung etc., dass das bewahrt werden kann und wir trotzdem so etwas wie ein Eigentum begründen können. Also quasi, dass wir die Kontrolle darüber haben und eigentlich uns das niemand mehr wegnehmen kann. Und aus dem heraus ist das Mietshäuser-Syndikatsmodell entstanden, das eben das Ziel verfolgt, Häuser aus dem Markt tatsächlich rauszunehmen, also vor jeglicher weiteren Verwertung irgendwie zu schützen und sie als bezahlbare Räume langfristig abzusichern. Und da geht es zum einen um Wohnen, also um die Wohnfrage, langfristig günstige Mieten irgendwie abzusichern. Und zum anderen aber auch um ganz andere Räume, also um Räume, die einfach gesellschaftlich notwendig sind, um Kulturräume, um soziale Räume. Und wir haben uns als Baugruppe entschlossen, quasi dieses Modell in Wien auch für unser Haus irgendwie anzuwenden. Das eine ist quasi, es ist ein Rechtsmodell, das eben aus diesem, das Eigentum eigentlich neutralisiert, muss man sagen. Also dadurch, dass das Haus unverkäuflich wird, ist diese Eigentumsfrage eigentlich, also wird die ausgehebelt quasi und dadurch die Räume langfristig gesichert. Und das andere ist ein Finanzierungsmodell, das ist ein solidarisches Finanzierungsmodell ist. Also niemand, der unser Haus in unserem Haus wohnt, muss selber finanzielle Mittel einbringen, sondern die die Finanzierung oder diese quasi Drittelfinanzierung, die man immer braucht, wenn man, also auch wenn man eine Genossenschaftswohnung haben will, muss man so ungefähr ein Drittel Baukostenanteil meistens zahlen. Und bei uns wird diese Drittelfinanzierung eben solidarisch durch Leute aus dem Haus, aber auch externe Unterstützerinnen aufgebracht. Also man kann quasi, wenn man das Projekt gut findet, kann man sagen, okay, ich borge euch auf Zeit Geld. Die Direktkreditgeberinnen quasi, diese Privaten, suchen sich dann selber eine Verzinsung aus zwischen 0% und 2%.
Sehr fair.
Und die Laufzeit ist unbefristet, also es kann jederzeit gekündigt werden. Und auf diese Art und Weise entsteht quasi so erstens eine Unabhängigkeit von der Bank. Es entstehen auch Zinssätze, die günstige Mieten nachher ermöglichen. Und es entsteht auch so ein Netzwerk an Unterstützern und Unterstützerinnen, um so ein Projekt grundsätzlich einfach mal zu realisieren. Und bei uns ist dieser Drittelanteil beträgt 1,5 Millionen Euro. Mhm. Und wir haben heuer im Frühsommer angefangen mit dieser Direktkreditkampagne quasi und stehen jetzt knapp unter 1 Million Euro von über 100 Unterstützern und Unterstützerinnen.
Sehr viele spannende Projekte, die du da am Laufen hast. Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag, hast den Nationalrat hinter dir und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ich glaube, ich würde diese Frage von Eigentum gesetzlich anders verankern. Also ich würde diesen hohen Stellenwert von Eigentum gegenüber allen anderen Rechten würde ich, glaube ich, verschieben.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware.
Und die letzte Frage. Du kannst mit jemandem aus Österreich auf einen Kaffee gehen, tot oder lebendig. Mit wem und warum?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht würde ich ganz konkret mit dem ehemaligen Bürgermeister Häupl gerne auf einen Kaffee gehen, damit er mir mal erzählt, wie der Umgang mit Liegenschaften in dieser Stadt tatsächlich organisiert wird, weil das ist ein großes Mysterium und da kennt sich kaum jemand aus. Nachdem aber dieser Umgang mit Boden für die Zukunft der Stadt extrem entscheidend ist, wie wir den verwalten, wer da Zugriff drauf hat und wie er bebaut wird, wäre das vielleicht eine ganz interessante Information unter vier Augen.
Mhm. Ja, vielleicht auf den Spitzwein mit Herrn Häupl.
Auch gerne.
Danke sehr. Danke an Elke Raut für dieses Gespräch. Kennen Sie jemanden, der sich für Stadtentwicklung interessiert oder an neue Formen des Wohnens denkt? Schicken Sie ihm oder ihr doch diese Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.